Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen. Bis zu 30 Rappen mehr fürs Benzin und CO2-Reduktion nur im Inland, das hat der Ständerat beschlossen. Wir fragen, wer muss mehr bezahlen, wer weniger und wieso gefällt der überraschend umweltfreundliche Entscheid der neuen Umweltministerin nicht? Dann doch keine Schließung von Guantanamo. US-Präsident Barack Obama rückt ab von seinem Versprechen. Und?
Die Post möchte bis ins Jahr 2010 bei den höchsten Kadern 13% Frauenanteil haben.
Das sagte Postchef Ulrich Gigi 2007. Heute zeigt sich, Ziel verfehlt. Wieso? Wir fragen nach. Fehlende Frauen in Schweizer Chefetagen, der Schwerpunkt zum 100. Frauentag, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Christian Lüscher. Er hat die Nachrichten des Tages.
Der Ständerat ist einverstanden, dass die Schweiz ihren CO2-Ausstoß mit Massnahmen senkt, die ausschließlich im Inland wirken. Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat für eine Reduktion um 20% bis ins Jahr 2020 entschieden. Anders als der Nationalrat ist die kleine Kammer zu einer CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel bereit. Das könnte den Liter Treibstoff zwischen 12 und 30 Rappen verteuern. Die ganze Vorlage geht zurück an den Nationalrat. Bis heute gehen die Einnahmen aus der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffe nur in den Straßenverkehr. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat ein Gesetz so geändert, dass ein Teil der Steuereinnahmen dem Luftverkehr zugutekommt. Es geht jährlich um 40 bis 50 Millionen Franken. Diese sollen vor allem Umweltschutzmaßnahmen und der Flugsicherheit zugutekommen. Mit der Änderung wird ein Volksentscheid umgesetzt. Das Parlament will die Konsumenten besser vor unfairen Geschäftspraktiken schützen. Das Problem mit Schneeballsystemen, nutzlosen Telefonbucheinträgen und falschen Gewinnversprechungen soll gezielter angegangen werden. Dem hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat zugestimmt. Der Nationalrat hat sich aber gegen einen wichtigen Teil der Gesetzesänderung ausgesprochen. Er lehnt schärfere Regeln bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen ab, also beim Kleingedruckten. Mit dieser Differenz geht die Vorlage zurück in den Ständerat. Die SP befürchtet, dass die Unternehmenssteuerreform 2 zu Steuerausfällen in zweistelliger Milliardenhöhe führt. Sie wirft dem Bundesrat vor, im Abstimmungskampf vor 3 Jahren viel zu tiefe Zahlen genannt zu haben. Damals nahmen 50,5% der Stimmenden die Vorlage an, welche beispielsweise mehr als 1 Milliarde Franken Mindereinnahmen bei der Verrechnungssteuer bringt. Nun verlangt die Bundeshausfraktion der SP dringende Korrekturen und eine außerordentliche Session zu dem Thema. Libyen will angeblich Beobachter der EU und der UNO ins Land lassen. Die Beobachter würden begleitet und beschützt und sie könnten überall hingehen, zitiert ein EU-Diplomat einen libyschen Regierungsvertreter. Die libysche Staatsführung habe in Gesprächen zugesichert, dass eine politische Untersuchungsmission sofort mit der Arbeit beginnen könne, sagte der italienische Diplomat nach einem Besuch in Libyen. Die EU hat noch nicht entschieden, ob sie das Angebot zur Entsendung von Beobachtern annimmt. In Deutschland soll an der Einführung des umstrittenen Biotreibstoffs E10 festgehalten werden. Darauf haben sich am sogenannten Benzingipfel in Berlin die deutsche Regierung, die Industrie und die Konsumentenverbände verständigt. Man wolle aber die Informationen für die Konsumenten verbessern, sagte der deutsche Wirtschaftsminister. Verunsicherte Autofahrer hatten bislang den neuen Treibstoff gemieden, weil sie Schäden an den Motoren ihrer Fahrzeuge befürchten. Bei E10 handelt es sich um Benzin, das bis zu 10% Bioethanol enthält, welches aus nachwachsenden Rohstoffen wie Getreide oder Zuckerrüben gewonnen wird. In Paris ist der Prozess gegen den ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac auf Juni vertagt worden. Gestern am ersten Verhandlungstag stellte der Verteidiger eines Mitangeklagten die Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens in Frage. Der Richter will dies nun prüfen. Der 78-jährige Chirac soll laut Anklage in seiner Funktion als Stadtpräsident von Paris zahlreiche fiktive Verwaltungsstellen geschaffen haben für politische Freunde und Günstlinge. In Iran ist der frühere Präsident Rafsanjani nicht mehr Chef des wichtigen Expertenrats. Dieser überwacht und wählt den obersten geistlichen Führer Irans. Rafsanjani ist ein erbitterter Gegner von Präsident Ahmadinejad. Rafsanjani ziehe sich nach 4 Jahren an der Spitze des religiösen Gremiums zurück, hieß es offiziell in Teheran. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat zum heutigen Internationalen Tag der Frau gleichen Lohn für gleiche Arbeit gefordert. Zudem müssten für Kinder von berufstätigen Eltern genügend Krippenplätze angeboten werden. Um diesen Zielen Nachdruck zu verschaffen, will der Gewerkschaftsbund am Frauenstreiktag vom 14. Juni nationale Aktionen durchführen. In manchen Gegenden der Schweiz steigen die Kosten für das Wohnen stärker als die Einkommen. Dadurch könnten vor allem Wohneigentümer in Zahlungsnot geraten, wenn die Hypothekarzinsen steigen würden. Das schreibt die Grossbank Credit Suisse in ihrer diesjährigen Studie zum Immobilienmarkt. Besonders gefährlich sei die Situation in den Kantonen Genf, Waadt, Zug und Tessin. In Zürich hingegen werde der Preisanstieg bei den Immobilien durch steigende Löhne aufgefangen, schreibt die Credit Suisse. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.511 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.224 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 29,94 gehandelt und der Dollar zu 93,41 Rappen. Das Wetter. Auch morgen bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig. Die wenigen Nebelfelder im Mittelland lösen sich rasch auf. Am Nachmittag ziehen aus Norden Schleierwolken auf. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad. Am Donnerstagmorgen hat es im Norden zuerst einige Wolken und Nebelfelder, dann scheint wieder überall die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Gut fürs Klima, schlecht fürs Portemonnaie, aber nicht für alle. Wer für die Klimapläne des Ständerats wie viel zahlen müsste? Und was die Reaktion von Doris Leuthard über die neue Umweltministerin aussagt? Gut fürs Klima, schlecht für den Motor. Wieso die Deutschen keinen Biosprit tanken und wieso das gut sein könnte fürs Klima. Dann Guantanamo schließen. Ja, schon, aber frag mich nur nicht wann. Hintergründe zur Kehrtwende von US-Präsident Obama. Der CEO-Verwaltungsrat-Nationalrat als Vorbild für Mütter-Chefinnen.
Es gibt den Mythos der absoluten Unteilbarkeit der Führung, aber es zeigt sich ja gerade in der Rollenvielfalt, die bestimmte männliche Führungskräfte auch haben, dass eine Teilbarkeit möglich ist.
Wieso sitzt nur auf einem von 25 Schweizer Chefsesseln eine Frau? Und wie kann man das ändern? Unser Schwerpunkt. Und schließlich... 15 and final round. Der Raucher, der Muhammad Ali, niederstreckte Besuch bei Smoking Joe Frazier. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Um 20% soll die Schweiz ihren CO2-Ausstoß verringern, und zwar vollumfänglich im Inland. Das hat heute also der bürgerlich dominierte Ständerat entschieden. Eine Bürgerliche, die auf der Verliererseite steht, ist Umweltministerin Doris Leuthard. Für sie steht statt umweltpolitischen Visionen der Preis für Klimaschutz im Vordergrund. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
20, ja sogar 30% weniger Kohlendioxid, das die Luft belastet. Für den früheren Umweltminister Moritz Leuenberger war dieses Ziel keineswegs eine Utopie.
Die Instrumente, die wir im Gesetz vorgesehen, würden auch reichen, um 30% zu reduzieren.
Der Kompromiss einer CO2-Reduktion von lediglich 20% ging Leuenberger eigentlich gegen den Strich.
Es ist ja schon jetzt sehr, sehr schwierig, wenn ich in vielen Interviews muss sagen, ja, Sie haben recht, wissenschaftlich gesehen verpflichtet uns eigentlich der Klimawandel zu 40%. Wir haben aber trotzdem nur 20% gemacht. Man muss sagen, ja, ist halt ein politischer Kompromiss, die Wirtschaft, jetzt kann man doch nicht noch weiter runtergehen.
So der frühere Umweltminister, ganz anders die neue Umweltministerin. Was für Leuenberger noch ein Minimum war, nämlich 20% CO2-Reduktion, wird bei Leuthard fast schon zu einem Maximum.
Ich finde diese 20% ziemlich ambitiös.
So Leuthard, die eine CO2-Reduktion um 20% allein im Inland ablehnte. Während ihr Vorgänger Leuenberger in Klimafragen den kritischen, meist bürgerlichen Parlamentariern gerne die Leviten las, teilt Umweltministerin Leuthard nun in die andere Richtung aus. Wolle tatsächlich jemand den Winter bei 18 Grad in der Stube verbringen, fragte sie heute spitz.
Machen Sie das?
Und wer nicht auf die Reise nach New York verzichten wolle?
Was mache ich dann mit Ihnen? Abgabe, Buße, Stubenarrest.
Nachdem der Ständerat die vollumfängliche Inlandreduktion trotz Leuthards Argumenten beschlossen hatte, fürchtet Leuthard als Bundesrätin nun Schlimmes.
Ich bin dann die Dumme, obwohl ich nicht einmal für dieses Konzept war.
Doch Leuthard entlässt die Ständeräte nicht aus ihrer Verantwortung.
Jetzt seien Sie konsequent,
forderte sie. Wer einer vollständigen Inlandreduktion um 20% zugestimmt habe, müsse nun auch eine Abgabe auf Treibstoffen akzeptieren, was die Ständeräte schließlich auch taten. Dadurch könne der Benzinpreis bald schon sehr viel teurer werden.
Wir schätzen, dass eine Abgabe sich bei rund 30 Rappen einpendeln dürfte. Das hängt dann von der Geschwindigkeit der Erneuerung des Fahrzeugparkes ab.
Benzin bis zu 30 Rappen teurer, der heutige Ständeratsentscheid dürfte noch zu reden geben und der Nationalrat könnte den Entscheid auch noch kippen. Die Umweltministerin, die vergeblich gegen die vollumfängliche Inlandreduktion gekämpft hat und die CO2-Reduktion vielmehr mit Klimaprojekten im Ausland unterstützen wollte, kann kaum verhehlen, dass sie hier eine stringente Realpolitik vermisst. Sie akzeptiert, dass der Ständerat bis tief ins bürgerliche Lager hinein den Klimaschutz entdeckt hat. Ihre Analyse ist aber hart.
Ja, wir sind im Wahljahr und niemand möchte gern hier irgendwo als konservativ oder rückständig oder wenig umweltfreundlich gelten. Das ist ja auch gut so. Ich verlange nur, dass man dann wirklich auch konsequent sagt, es ist dann schon nicht gratis. Dann muss man auch der Bevölkerung sagen, es tut uns leid, aber das Heizöl wird teurer, das Benzin wird teurer, weil wir möchten ein Wegkommen von diesen fossilen Treibstoffen. Das würde ich dann schon auch erwarten und dann nicht nur die eigene Klientel wieder schützen, wenn es ums Portemonnaie geht.
Doris Leuthard in einem Beitrag von Pascal Krauthammer. Wenn die Schweiz das Ziel erreichen möchte, bis in 8 Jahren im Inland 20% der Treibhausgase zu reduzieren, wird sich das im Geldbeutel jedes Einzelnen, jeder Einzelnen auswirken. Autofahren und Heizen würden massiv teurer werden. Dafür würden die Krankenkassenprämien sinken. Wie das alles funktioniert, erklärt Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Ziel bisher nicht erreicht. Diese Meldung kam letzten November aus dem Bundesamt für Umwelt, BAFU. Das Versprechen der Schweiz im sogenannten Kyoto-Protokoll, den Ausstoß von Treibhausgas bis im nächsten Jahr um 8% zu reduzieren, werde verfehlt, wenn es so weitergehe. Trotzdem hat der Ständerat das Ziel heute Morgen noch höher gesteckt. -20% bis in 8 Jahren. Das geht nicht ohne drastische Massnahmen. Damit weniger Auto gefahren wird, möchte die Kleine Kammer Benzin und Diesel massiv verteuern, mit einer neuen CO2-Abgabe auf Treibstoffen. Klimainitiant und Nationalrat Hans-Jürg Fehr von der SP freut sich.
Das ist immerhin ein wegweisender Entscheid des Ständerates, weil bisher eigentlich in der ganzen Klimapolitik in der Schweiz die Belastung des Treibstoffs fast tabu war.
Ein Entscheid aber auch, der Automobilistinnen und Automobilisten wehtun wird. Nach Angaben des Bundesamtes für Umwelt, BAFU, könnte der Aufschlag bis zu 28 Rappen pro Liter Benzin oder 31 Rappen pro Liter Diesel betragen. Dass solch happige Preiserhöhungen mit einem Referendum bekämpft würden, ist so gut wie sicher. FDP-Ständerat Rolf Schweiger, der sich vehement gegen die Abgabe eingesetzt hat, bezweifelt, dass der Automobilist wegen höherer Benzinpreise tatsächlich massiv weniger fährt.
Er wird auf die eine oder andere Reise vielleicht verzichten. Aber die Vorstellungen, dass damit Hunderttausende oder sogar Millionen von Tonnen CO2 eingespart werden könnten, das ist schlicht unrealistisch.
Ein zweiter Bereich, der deutlich teurer würde, ist das Heizen. Denn Heizöl soll nach Vorstellungen des Ständerates viel stärker mit einer CO2-Abgabe belastet werden können als heute. Zurzeit wird auf jedem Liter Heizöl 9 Rappen fürs Klima erhoben. In Zukunft wären es nach BAFU-Angaben bis zu 32 Rappen pro Liter. Der Schweizerische Hauseigentümerverband ist schon jetzt in den Startlöchern, um den Aufschlag zu bekämpfen. CVP-Nationalrätin Esther Egger-Wies, Vorstandsmitglied des Hauseigentümerverbandes, betont:
Es wird die Mieten verteuern. Genau diese Leute, die sagen, man muss mit diesen Preisen nun hochgehen, das sind dann wieder die gleichen Personen, die dann auch sagen, man muss endlich etwas dagegen tun, dass diese Mietpreise so in die Höhe schnellen. Und ich glaube, das wäre absolut kontraproduktiv, wenn man nun eine solche Abgabe machen würde.
Da braut sich also massiver Widerstand gegen die CO2-Abgaben zusammen. Für SP-Nationalrat und Klimainitiant Hans-Jürg Fehr ist klar, dass eine Volksabstimmung über eine solche Vorlage kein Spaziergang würde.
Es wäre sicher nicht einfach, aber man müsste dann halt die anderen Beträge auch erwähnen, weil dieses Geld ja nicht irgendwo versickert, sondern es wird via Krankenkassenprämienverbilligung an die Bevölkerung zurückerstattet.
Tatsächlich würden fast die gesamten Einnahmen aus der CO2-Abgabe an die Bevölkerung zurückverteilt. Pro Kopf, wurde heute Morgen im Ständerat ausgerechnet, könnte das rasch einmal einen Betrag von ein paar hundert Franken pro Jahr ausmachen. Und noch in einem anderen Bereich würde es Profiteure der neuen Klimapolitik geben. Ein stattlicher Teil des eingenommenen Geldes würde für Gebäudesanierungen wieder ausbezahlt. 300 Millionen Franken hat der Ständerat dafür bereitgestellt, 100 Millionen mehr als heute im sogenannten Gebäudeprogramm zur Verfügung stehen. Ein Geben und Nehmen wird also angestrebt, um die Schweizer Klimaziele zu erreichen. Ob der Nationalrat die Vorstellungen des Ständerates schluckt, wird sich voraussichtlich in der Sommersession zeigen.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Um Wege, wie CO2 reduziert werden kann, ging es heute auch in Berlin. Wirtschaftsminister Brüderle lud dort zu einem Benzingipfel. Dabei ging es um Strategien, wie E10 bei den Deutschen doch noch beliebt gemacht werden könnte. E10, das ist eine Benzinsorte mit 10% Kraftstoff, der aus Pflanzen gewonnen wird. Dieses Bio-Benzin soll die neue Hauptsorte an den deutschen Zapfsäulen werden. So will die deutsche Regierung eine Richtlinie der EU erfüllen, die vorschreibt, dass künftig 10% der im Transportwesen verbrauchten Energie erneuerbare Energie sein muss. Das Problem dabei: die Deutschen tanken kaum E10. Professor Gernot Klepper leitet den Forschungsbereich Umwelt und Ressourcen am renommierten Kieler Institut für Weltwirtschaft. Ich habe ihn gefragt, wieso wollen denn die Deutschen kein Biobenzin in ihrem Tank?
Ich glaube, dass es im Augenblick überwiegend eine Verunsicherung darüber, ob die Autos diesen Treibstoff vertragen oder ob sie den nicht vertragen. Die Informationspolitik, die da bisher gemacht worden ist, war außerordentlich schlecht. Und das führt dazu, dass niemand riskieren will, seinen Motorschaden zuzufügen.
Umweltschützer sagen ja, es sei ein Segen, dass der Biosprit nicht gekauft wird. Das sei sowieso nicht nachhaltig. Spielt das auch eine Rolle?
Ich glaube, der Faktor der Unsicherheit ist der viel größere. Es gibt natürlich diese Diskussion, aber ich glaube, dass wir im Augenblick bei den Mengen, die an Biokraftstoffen produziert werden, in der Tat eine Verbesserung der Klimabilanz haben, wenn wir Biokraftstoffe nutzen.
Autobauer und Bauern waren ja sehr stark für die Förderung von Biodiesel. Die einen kamen so um schärfere Regeln für ihre Motoren herum und die anderen versprachen sich kräftige Subventionen. Steht denn hinter der Einführung von E10 wirklich dieser Umweltgedanken oder vielleicht wirtschaftliche Interessen?
Ursprünglich wurde die ganze Regulierung ja eingeführt unter drei Mottos. Das eine war, man wollte die Landwirtschaft fördern. Das zweite war, man wollte Energiesicherheit unterstützen. Und das dritte war tatsächlich der Klimaschutz. Insofern gab es auch das Interesse, die Landwirtschaft zu fördern. Deshalb haben die meisten Regierungen ja auch ein großes Interesse daran, dass Biokraftstoffe aus heimischer Produktion eingesetzt werden und weniger Importe. Und Länder wie Frankreich und Spanien zum Beispiel haben so gut wie keine Importe, während Deutschland schon in gewissem Maße importiert.
Und wie sieht es denn mit der Ökobilanz dieses einheimischen Biosprits aus?
Die Verordnung der Europäischen Union verlangt ja eine Mindesteinsparung von Treibhausgasen von 35% gegenüber dem normalen Benzin. Und das wird auch von den heimischen Stoffen erreicht. Die schaffen 40-50%, wenn sie gut produziert werden. Im Vergleich zu ausländischem Ethanol, also E10, das mit zum Beispiel mit brasilianischem Ethanol gemischt wird, da würde die Verbesserung noch um einiges größer sein. Dort kann man 80-90% der Treibhausgase einsparen.
Aber es heißt ja immer wieder, diese Abholzung, die da betrieben wird, um neue Böden urbar zu machen, das sei überhaupt nicht nachhaltig.
Wenn man tatsächlich Wälder abholzt, um Rohstoffe für Biokraftstoffe herzustellen, dann ist die Treibhausgasbilanz auf jeden Fall negativ. Es ist nun so, dass kein Treibstoff zertifiziert wird, der erzeugt wird auf Flächen, die konvertiert worden sind von Wald oder von biodiversitätsreichen Gebieten. Insofern ist das schon durch die Zertifizierung sichergestellt, dass das nicht passieren kann. Aber wie gesagt, wenn es passiert, dann wäre natürlich die Treibhausgasbilanz negativ.
Eine andere Kritik ist ja, dass so Böden, die eigentlich wertvolle Nahrung liefern könnten, für die Produktion von Sprit vergeudet werde. Sehen Sie das auch so?
Wenn man sich die ganzen Maßnahmen, die weltweit in Bezug auf Bioenergie und Biokraftstoffe geplant sind, ansieht, dann ist das in der Tat ein Problem. Im Augenblick haben wir weniger als 1% der Agrarrohstoffe, die produziert werden, in der Biokraftstoffproduktion. Und da ist der Effekt auf die Nahrungsmittelmärkte noch außerordentlich gering. Wenn das aber sich weiter ausweitet, wird es natürlich Preiseffekte geben. Das heißt, Nahrungsmittel werden teurer werden. Und das hat für den Verbraucher negative Auswirkungen und für die landwirtschaftlichen Produzenten weltweit natürlich positive, weil sie höhere Erträge erwirtschaften können.
Die EU-Richtlinie, die vorschreibt, dass 10% der Energie im Transportwesen künftig aus erneuerbaren Energien kommen soll, die schreibt ja, Herr Klepper, nicht vor, wie das Ziel erreicht werden soll. Gibt es denn bessere Strategien, als Biosprit einzusetzen?
Es gibt natürlich, wenn man das weiterfasst, einige Möglichkeiten. Zunächst könnte man am fossilen Benzin den Kohlenstoffanteil etwas reduzieren. Das dürfte aber nicht ausreichen, um die Quote tatsächlich zu erreichen. Und wenn man jetzt weiter im Verkehrssektor einsparen will, wird man nicht darum herumkommen, dass man statt der Biokraftstoffe, wenn man die nicht mehr haben will, noch mehr Einsparung bei den Motoren arbeitet. Und dort sind immer noch Potenziale da.
Aber das heißt, die Euphorie für Bioethanol ist vorbei.
Im Augenblick ist sie weitgehend ermattet. Ich glaube aber, das liegt auch an der Taktik der Mineralölindustrie. Sie müssen sehen, dass insbesondere in Deutschland die Raffinerien immer in festen Proportionen Diesel und Benzin herstellen. Und da wir so viele Dieselfahrzeuge in Deutschland haben, gibt es in Deutschland auf dem Markt einen riesigen Überschuss an Benzin. Und der muss exportiert werden. Und wenn jetzt noch die 10% Ethanol dazukommen, wird dieses Ungleichgewicht noch größer. Und deshalb hat die Mineralölindustrie überhaupt kein Interesse, diese Beimischung vorzunehmen.
Gernot Klepper, er ist Professor am Kieler Institut für Weltwirtschaft und spezialisiert auf Energie und Umwelt. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und hier geht es weiter mit gläsernen Decken und linken Haken. Doch zuerst Guantanamo. Präsident Obama versprach ganz zu Beginn seiner Amtszeit, das US-Gefängnis auf Kuba innerhalb eines Jahres zu schließen. Jetzt macht er aber das Gegenteil. Er erlaubt neue Militärstrafprozesse auf Guantanamo. Dadurch würden die gut 170 Gefangenen der Gerechtigkeit zugeführt, sagt der Präsident. Warum diese Wende? Der Beitrag aus Washington von ARD-Korrespondent Rüdiger Paulert.
Präsident Obamas Entscheidung kam nicht unerwartet. Überraschend war nur der Zeitpunkt. Die Politik reagierte darauf in den USA bisher kaum. Die Fernsehnachrichtensender aber reagierten hektisch auf dieses Thema. Präsident Obama hat eine Verfügung unterschrieben, mit dem das 2 Jahre lang geltende Verbot für Militärgerichtsverfahren in Guantanamo aufgehoben ist. Lediglich in einer schriftlichen Erklärung gab das Weiße Haus diese Entscheidung des amerikanischen Präsidenten bekannt. Obama, der sonst keine Kamera scheut, um auch Unwichtiges vor laufenden Kameras zu besonderer Bedeutung zu erheben, wollte augenscheinlich seine Abkehr von einem Wahlversprechen nicht auch noch mit seinen eigenen Worten im Fernsehen dokumentiert sehen. Schließlich hatte er in der Vergangenheit immer wieder betont, ich habe wiederholt gesagt, dass ich beabsichtige, Guantanamo zu schließen, und ich werde dies auch machen. Viele Verbündete fand Obama bei diesem Thema nicht. Der amerikanische Kongress verhinderte durch eine Reihe von Entscheidungen, dass die Guantanamo-Häftlinge vor ein ordentliches Gericht in den USA gestellt werden können. Auch das Ausland nahm nur zögernd einige der Häftlinge auf. Deshalb herrschte in Guantanamo Stillstand. Ben Rittes von der angesehenen Brookings-Stiftung.
It begins the process of breaking the paralysis that has.
Nun fängt ein Verfahren an, das den Stillstand brechen soll, der die Obama-Regierung erfasst hat. Es geht um etwas, das vor 2 Jahren ein schneller und sichtbarer Erfolg werden sollte und nun sehr schlecht für die Regierung ausgegangen ist. Noch immer befinden sich gut 170 Häftlinge in Guantanamo. Auf viele von ihnen wartet nun ein Verfahren vor dem Militärgericht. Die übrigen Fälle werden durch eine übergeordnete Kommission zumindest regelmäßig überprüft. Hierunter fallen Häftlinge, deren Geständnisse wertlos sind, weil sie unter Folter abgegeben wurden, die aber gleichzeitig als zu gefährlich eingestuft werden, um sie freizulassen. Immerhin soll rund ein Fünftel der aus der Haft in Guantanamo Entlassenen sich wieder terroristischen Gruppen angeschlossen haben. Für die in Guantanamo Verbliebenen aber bringt Obamas Verfügung unter dem Strich nur kosmetische Verbesserungen, beklagt die Menschenrechtsorganisation ACLU. Hina Shamsi. 10 Tage nachdem Präsident Obama ins Amt gekommen war, erreichte seine Haltung in Menschenrechtsfragen ihren Höhepunkt. Danach ging es bergab.
Mehr Frauen in der Chefetage. Das fordern Frauen am 8. März am Internationalen Frauentag schon länger, auch heute wieder. Doch gefruchtet hat das bisher wenig. Vor 4 Jahren lud Doris Leuthardt, damals noch Volkswirtschaftsministerin, zu einer prominent besetzten Tagung ein. Firmenchefs sagten dort, was sie zu tun gedachten, um mehr Chefinnen zu haben. Priscilla Imboden hat nachgefragt, was daraus geworden ist.
Die Post möchte bis ins Jahr 2010 bei den höchsten Kadern 13% Frauenanteil haben.
So haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2013 rund 30% Frauen im höheren Kader zu haben.
Die Zesselversicherung will im Direktionskader einen Frauenanteil von mindestens 30% haben. Und wenn da eine Jahrzahl fehlt, dann können Sie sich die Jahrzahl 2012 denken.
Der damalige Postchef Ulrich Gigi, Raiffeisenchef Pierin Vinzenz, der Chef der CSS-Versicherungen Georges Portmann gaben Versprechen ab. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, riefen auch oberste Kader der UBS und CS und der Chef des Personalvermittlers Adecco nach mehr Chefinnen. Der damalige Sunrise-Chef Christoph Brandt sagte:
Die Wirtschaft steckt in einem Talentengpass, nicht nur in der Schweiz, global. Dieser Talentengpass verschärft sich. Fazit: Wir brauchen Frauen. Mehr Frauen.
Das war im September 2007. Was ist seither geschehen? Die Post hat ihr Ziel verfehlt. Ihr Kaderanteil beträgt nicht 13, sondern schwankt seit Jahren zwischen 8-9%. In der obersten Geschäftsleitung der Post sitzt keine einzige Frau. Sprecher Oliver Flüeler.
Es müssen Stellen frei werden, es muss sich die richtige Person dann auch bewerben. Auf der anderen Seite haben wir ein Management der Vielfalt. Bei uns ist die Durchmischung der Teams alt, jung, Single, verheiratet, Welsch, Italienisch, Deutsch sprechend, sind alles Punkte, die wir in der Zusammensetzung der Teams berücksichtigen. Also reduzieren auf nur die Geschlechtsfrage können wir es nicht.
Die Raiffeisen bestreitet, dass sie ihr 30%-Ziel von Frauen im höheren Kader bereits 2013 erreichen will. Eher ein Versprecher als ein Versprechen also. Immerhin, sagt ein Sprecher, seien heute bei Raiffeisen 1/4 der Chefs Frauen und man sei auf Kurs, das Ziel bis 2015 zu erreichen. Auch bei der UBS heißt es, der Anteil steige an, das tut es allerdings auf viel tieferem Niveau. Allein die CSS-Versicherungen verkünden, sie hätten ihr Ziel von 30% Chefinnen bereits jetzt erreicht. Allerdings sitzt auch dort keine davon in der Geschäftsleitung. Keinen Fortschritt gab es bei Adecco und Sunrise. Bei der Telekom-Firma gibt es 20% Chefinnen, bei der Credit Suisse 15% Frauen im Top-Management seit Jahren. Insgesamt herrscht also Stillstand. Weshalb? Das Thema ist offenbar heikel. Wenig Firmen wollen dazu ins Mikrofon etwas sagen. Die Erklärungen gleichen sich. Es gab wenig Chefs, die ihre Sessel räumten. Man finde wenig Frauen. Sie seien bescheidener bei der Karriereplanung als die Männer. Man lege den Fokus auf Krippen, Teilzeit, Telearbeit. Angelika Brehm, Geschäftsleiterin der Firma Evolution, vermittelt Fach- und Führungskräfte. Sie hat die Versprechen der Firmenchefs damals auch gehört und ist nicht erstaunt, dass sie kaum erfüllt wurden. Die Finanzkrise habe die Agenden der CEOs beherrscht.
immer in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird das Thema Frauenförderung, Frauen in die Führungsetagen, was auch immer, das gerät einfach in den Hintergrund.
Aber mit der Erklärung, man finde keine Frauen, machten es sich viele Firmen zu einfach, findet sie. Dass Frauen oft selbst mit ihrer Rolle als Chefinnen haderten, das beobachtet Angelika Brehm hingegen schon.
Ich sehe immer wieder Frauen, die aus Großunternehmen kommen, die in wirklich verantwortungsvollen Positionen waren, die sagen, ach, wissen Sie, ich mag nicht mehr. Diese politischen Spiele und diese Ellbogenkultur, ich mag nicht mehr, ich möchte in ein KMU oder ich mache mich selbstständig. Und das ist halt wirklich ein großer Punkt, wo ich sage, solange es nicht mehr Frauen in den Führungsetagen gibt und sich vielleicht an der Kultur was ändert, solange müssen wir einfach in der Lage sein, uns da zu behaupten und in diesen Strukturen zu überleben, um längerfristig was zu ändern. Sonst wird sich nie, aber auch gar nie was ändern.
Der Beitrag von Priscilla Imboden zeigt, seit Jahren gibt es viele Beteuerungen, man wolle mehr Frauen in den Chefetagen. Und trotzdem, nur jede 25. Geschäftsmitgliedsstelle ist in der Schweiz von Frauen besetzt. Norbert Thom ist Professor für Personalmanagement an der Universität Bern. Ich habe ihn gefragt, ob es denn nicht genügend qualifizierte Frauen gäbe.
Nein, davon kann nicht die Rede sein. Die Grundqualifikation in der Ausbildung ist gegeben. Allerdings, der Kampf um Führungspositionen beginnt erst in den Betrieben. Und dort ist es dann entscheidend, welche Personalentwicklungsmaßnahmen geboten werden, also systematischer Wechsel von Funktionen, systematische Bildungsaktivitäten, Teilzeitmodelle und andere familienfreundliche Komponenten. Das ist dann entscheidend. Das ist in den Jahren zwischen 25 und 40.
Bei der Post sagt man als Begründung, dass man es nicht geschafft hat, mehr Frauen in Chefpositionen zu bringen. Man finde nicht genügend Frauen, die das auch wollen würden, auch wenn sie gut ausgebildet seien. Glauben Sie das?
Also es gibt schon eine erhebliche Herausforderung bei der Übernahme von Führungsaufgaben, natürlich ganz besonders in den höchsten Positionen. Dort werden erhebliche Anforderungen gestellt an das Engagement, an die Risikobereitschaft. Es ist schon bekannt, dass es manchmal an Selbstvertrauen fehlt, dass man manchmal länger als männliche Kollegen, die keineswegs besser qualifiziert sind, überlegt, ob man alle Voraussetzungen erfüllt. Es ist eher oft ein kritisches Fragen, bin ich gut genug, während andere sich hier selbstverständlich für geeignet erklären. Also das mit dem Wollen ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil die Führungsposition auch eine enorme Gegenleistung, also im Sinne von Opfer, bedeutet.
Aber was bleibt, ist trotz aller Beteuerungen, man hat zu wenig Frauen in Führungspositionen. Wären da staatlich verordnete Quoten eine Lösung?
Ich bin grundsätzlich kein Freund davon. Das ist zwar ein politisch sehr willkommener Akt, symbolisch, aber betriebswirtschaftlich muss man sich ganz klar fragen, werden die Anforderungen der Stelle erfüllt? Hat es einen systematischen Aufbau der Qualifizierung gegeben. Mit der Quote allein hat man nicht die nötige Qualifikation geschaffen.
Gleichzeitig hat die Freiwilligkeit bis jetzt ja aber auch nicht funktioniert.
Ja, das ist schon durchaus beklagenswert. Da hätte man mehr tun können, denn rein ökonomisch ist es eine absolute Verschwendung, das Arbeitskräftepotenzial der Frauen nicht genügend zu nutzen.
Sie haben vorher Arbeitszeitmodelle angesprochen. Es ist ja so, dass viele Frauen im entscheidenden Alter zwischen 25 und 40 entscheidende Karriereschritte eben nicht machen, weil sie Karriere und Familie nicht für vereinbar halten. Ist denn aus betriebswirtschaftlicher Sicht machbar, mehr Teilzeitchefinnen einzuführen?
Ja, es ist aufwendiger, es hat einen höheren Koordinationsaufwand, aber es ist grundsätzlich machbar. Man muss eben sehr viel stärker abstellen auf die Zielerreichung. Es kommt auf gewisse Arbeitsteilung an. Der Informationsfluss muss sichergestellt sein. Das ist grundsätzlich machbar. Das ist eine Frage des guten Willens. Und da zeigen uns ja auch einige ausländische Modelle, dass das besser möglich ist, als wir es bisher erreicht haben.
Aber das kommt teurer.
Das kommt teurer. Koordinationsaufwand ist immer höher. Aber das lohnt sich allemal, weil hier ja die Voraussetzungen im Bildungsbereich auf jeden Fall gegeben sind. Wenn das dann noch verknüpft ist mit dem Wollen, dann ist es eigentlich ein Gebot der Vernunft, auch die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.
Aber wie soll denn das gehen? Es heißt ja oft, so viel Verantwortung,
wie eine Chefin wahrnehmen muss, das ist in Teilzeit nicht zu machen.
Natürlich reden wir nicht von kleinen Prozentsätzen. Ich rede jetzt hier von 80% etwa. Es gibt den Mythos der absoluten Unteilbarkeit der Führung, aber es zeigt sich ja gerade in der Rollenvielfalt, die bestimmte männliche Führungskräfte auch haben, dass eine Teilbarkeit bei guter Delegation, bei guter Unterstützung durch Stäbe und Assistenten möglich ist.
Das heißt, man könnte das lernen bei den CEOs, die auch Verwaltungsrat und Nationalrat sind.
Richtig. Es gibt ganz viele CEOs. Wenn Sie da eine genaue Arbeitsplatzanalyse machen, haben Sie viele Einzelaktivitäten in anderen Verwaltungsräten, früher auch sehr ausgeprägt im Militär, in Politikfunktionen und anderes mehr. Und das ist der Beweis dafür, dass es durch gute Organisation möglich ist.
Aber müsste man denn, um Frauen zu fördern, nicht auch bei den Männern ansetzen und Vätern ebenso Teilzeitstellen anbieten, in denen sie Karriere machen können und gleichzeitig eine größere Vaterrolle ausfüllen können?
Ja, wir haben hier eine ausgeprägte kulturelle Prägung, sozusagen, dass der Idealfall wäre die Mutter mit Teilzeitbeschäftigung. Da kann man durchaus auch andere Rollen bei Männern sich denken. Es gibt eine gewisse biologische Zwangsläufigkeit, aber danach ist alles nur eine Frage der Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau.
Aber heute ist es an vielen Orten in der Wirtschaft doch noch so, dass Männer, die Teilzeit arbeiten, als Weichlinge gelten, vielleicht mehr noch sogar als Frauen und als sich damit sozusagen disqualifizieren für die Topjobs. Da braucht es ein Umdenken.
Ja, da braucht es ein Umdenken. Das sind Rollenprägungen, die aus der Geschichte kommen, die aber im Laufe der Zeit und unter gegebenen gesellschaftlichen und arbeitsmarktspezifischen Bedingungen auch gewandelt werden können.
Norbert Thom, er ist Professor für Personalmanagement an der Universität Bern. Heute vor 40 Jahren schickte Joe Frazier, genannt Smokin' Joe, im Madison Square Garden in New York Muhammad Ali auf die Bretter. Der Boxkampf war ein Sportereignis, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. 300 Millionen verfolgten den Kampf live, eine unvorstellbare Zahl für damals. Doch Smokin' Joe vs. The Greatest war wesentlich mehr als nur ein Boxkampf und die beiden Protagonisten nicht bloß Boxer, sondern Kultfiguren der amerikanischen Geschichte. Peter Vögerli hat Joe Frazier vor einiger Zeit besucht.
Alle waren sie gekommen, die Stars jener Zeit, nach New York in den Madison Square Garden, zum Kampf des Jahrhunderts, zum Duell zwischen den ungeschlagenen Schwergewichtsboxweltmeistern Muhammad Ali und Joe Frazier am 8. März 1971. Die Kennedys, Diana Ross, Dustin Hoffmann und irgendwo eingeklemmt auch ein bekümmerter Woody Allen. Selbst diejenigen, die sich keine Tickets mehr ergattern konnten, verschafften sich Zutritt. Burt Lancaster als Radioansager und Frank Sinatra als Fotograf für Life Magazine. Und dann die 15. Runde. Muhammad Ali lässt seine rechte Faust sinken, um mit voller Wucht einen Kinnhaken zu platzieren. Doch Frazier ist schneller, holt zu einem gewaltigen Schwinger aus, nicht auf Alis Kinn zielend, sondern dorthin, wo Alis Kinn in Sekundenbruchteilen sein wird. Tausendfach war dieser Schlag geübt. Ali geht zu Boden, Frazier genannt Smokin' Joe, weil er wie eine nicht zu bremsende Lokomotive im Ring stets unter Dampf stand. Smokin' Joe ist in diesem Moment auf dem Zenit seiner Karriere.
Joe is just murder.
Und heute?
I'm still smoking. I got my name.
Frazier ist inzwischen 67 Jahre alt. Nach einem Autounfall und 4 Rückenoperationen geht er am Stock. Er leidet an Diabetes und hört schlecht. Aber er ist noch immer eine elegante Erscheinung. Einen Großteil seiner Millionen habe er schlecht investiert oder durch seine Großzügigkeit verloren, berichten die Medien. Dennoch, I'm still smoking. Nie aufgeben, wie im Ring. Und in seinem Büro in Philadelphia füllt ein Bild des legendären Sekundenbruchteils, in dem er Ali auf die Bretter schickt, eine ganze Wand. Seit 43 Jahren betreibt Frazier hier eine Boxschule in einer der gefährlichsten Gegenden Philadelphias. Kinder aus der Umgebung können hier unter Anleitung von Frazers Sohn Marvis trainieren, kriegen eine Chance, manchmal sogar gratis. Manchmal gibt Frazier selbst noch Anweisungen. Links, rechts, links, immer eine Kombination von 3 Schlägen, empfiehlt er einer Amateurboxerin.
Bang, bang, bang. Only three shots.
Die Ladies haben mehr Biss, stellt er fest.
I think the ladies got more kick than us.
Doch dann kommen wir zum Ernst der Sache, zu seiner Rivalität mit Muhammad Ali. Ali setzte Frazier besonders mit Worten zu, bezeichnete ihn als hässlichen Gorilla, Uncle Tom, dummen Schwarzen, zum Beispiel vor dem legendären Kampf in Manila.
It's gonna be a thriller and a chiller and a killer when I get the gorilla in Manila.
Fraziers ohnmächtiger Zorn hielt lange an. Er würde ihn am liebsten ins Feuer stoßen, kommentierte Frazier, als der bereits Parkinson erkrankte Muhammad Ali 1996 die olympische Flamme in Atlanta entzündete. Heute aber sei der Zorn verraucht.
The man is down. You don't kick him when he's down.
Man schlägt keinen, der am Boden liegt, sagt Frazier. Frazier sei noch heute unglaublich populär, betont sein Manager Leslie Wolf. Vor allem bei weißen Frauen. Bei einem NASCAR-Autorennen beispielsweise habe sich eine Blondine über die Abschrankung gelehnt und Frazier gebeten, ein Autogramm auf ihren Busen zu schreiben. Und ein kleiner Junge habe Frazier unlängst gefragt:
Are you the man who knocked out Muhammad Ali in my video game?
Bist du der Mann, der Muhammad Ali in meinem Videogame niederschlägt? Frazier, aufgewachsen in Armut als eines von 12 Kindern, ist heute stolzer Vater von 11 Töchtern und Söhnen. Wichtig sei, Jugendlichen in seiner Boxschule eine Chance zu geben, die Welt zum Lächeln zu bringen und selbst zu lächeln, sagt er.
Do what I do to make the world smart. Smile, just be a fine guy. Yeah!
Smokin' Joe Frazier. Peter Vögeli, unser USA-Korrespondent, hat ihn besucht. Das war das Echo der Zeit für heute. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kürnzi, am Mikrofon Roman Fillinger.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.